Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Zombie-Lücken. Uralte Schwachstellen machen uns das Leben immer noch schwer. Hitparade. Die IT-Sicherheitskonferenzen Black Hat und DEFCON präsentieren ein Eldorado an Sicherheitslücken. Post-Privacy Shield. Wie es mit dem transatlantischen Datenaustausch weitergehen kann. Und das digitale Logbuch. Wahlzucker.
After 20 minutes of fuzzing, we had our first crash. We have managed to crash the print spooler service by using a limited user.
Nach 20 Minuten Fuzzing hatten die Sicherheitsforscher von den Safe Breach Labs den ersten Crash, berichtet der Sicherheitsforscher Thomas Barr auf der Black Hat DEFCON-Konferenz, die in diesem Jahr nur virtuell stattfand. Dem Fuzzer ausgesetzt wurde der Druckerspuler-Dienst von Windows. Ein Fuzzer generiert zufällige Daten und gibt sie in das zu testende Zielprogramm ein, um es so auf Herz und Nieren zu prüfen. Und siehe da, im Windows-Druckerspuler fanden sie einen nahen Verwandten jener Sicherheitslücke, die vor 10 Jahren schon von der berühmten Angriffssoftware Stuxnet ausgenutzt wurde. Sicherheitslücken und Schwachstellen, das sind ja traditionell die Themen auf der Black Hat und auf der DEFCON, aber in diesem Jahr bildete eine besondere Art von Sicherheitslücken einen Schwerpunkt, nämlich Zombie-Sicherheitslücken. Was sind denn Zombie-Sicherheitslücken, Peter Welchering?
Das sind ganz alte Sicherheitslücken, von denen alle geglaubt haben, dass die schon längst beseitigt werden, dass es die also gar nicht mehr gäbe. Oder es sind Sicherheitslücken, für die es zwar einen überstürzten Patch gab, der die Lücke dann aber nicht so richtig behoben hat, sodass dann mit einer kleinen Änderung der Angriff dann doch wieder erfolgreich durchgeführt werden kann. Und am gefährlichsten sind die Zombie-Lücken, die noch in älteren Softwarebibliotheken stecken. Denn da werden dann einfach Softwaremodule übernommen für ein Projekt, für ein Programmierprojekt. Die Bibliotheken oder Module, die werden nicht noch einmal extra getestet, denn dafür reicht die Zeit dann nicht. Und so sind dann längst vergessene Sicherheitslücken plötzlich wieder da und können aktiv für Angriffe ausgenutzt werden. Auf der DEFCON ragten zu diesem Thema 2 Vorträge ziemlich raus, nämlich der von Thomas Barr und Pelek Haddar über Stuxnet 2.0 und dann der Vortrag von Moshe Kroll, Shlomi Obermann und Ariel Schoen über Hacking the Supply Chain, Ripple 20. Die beiden Vorträge, die haben deutlich gemacht, was dann auch bei der Diskussion anderer Sicherheitslücken auch immer wieder diskutiert und vor allen Dingen auch kritisiert wurde. Nämlich, wir gehen mit Sicherheitslücken überhaupt nicht vernünftig um. Wir schließen sie nicht nachhaltig und wir haben unsere Entwicklungsprozesse für digitale Produkte immer noch nicht an die grundlegenden Sicherheitsanforderungen angepasst. Also das war gewissermaßen die Hauptbotschaft, die von der Black Hat und DEFCON ausging.
Ja, und weil die Diskussion über Ripple 20 und Stuxnet 2.0 so deutlich gemacht hat, was es mit den Zombie-Lücken auf sich hat, steigen wir noch ein bisschen tiefer in dieses Thema ein.
Es gibt da ein Potenzial für Zombie-Schwachstellen. Zombie-Schwachstellen, das sind komplizierte Schwachstellen. Wir nehmen an, dass etliche Anbieter sie gar nicht patchen. Sie wissen nämlich nicht, wie sie denen auf die Spur kommen. Da können die Geräte gepatcht sein, Unternehmen sind bankrott gegangen. Und so haben wir diese untoten Schwachstellen. Die sollten eigentlich behoben sein. Sie wurden bereits gemeldet, existieren aber immer noch in freier Wildbahn.
So erklärt der israelische Sicherheitsspezialist Shlomi Obermann Zombie-Lücken. Er hat mit seinem Team beim israelischen Sicherheitsunternehmen JSOF gleich 19 Sicherheitslücken in einer beliebten Variante des TCP/IP-Protokolls entdeckt. Betroffen von diesen Sicherheitslücken waren und sind teilweise immer noch Drucker, Smartphones, Satelliten, Industriesteuerungen für Fabriken und Stromnetze oder Operationsroboter und Infusionspumpen in Krankenhäusern.
A hospital might have affected IV pumps.
Ein Krankenhaus könnte infizierte Infusionspumpen und Ähnliches haben. Wie konnte es dazu kommen? Nun, das liegt an der Lieferkette. Und zwar nicht in dem Sinne, dass jemand eine Hintertür in die Software eingebaut hat, sondern dass eine Codebibliothek eine Sicherheitslücke aufweist. Jede Software hat ja Sicherheitslücken. Und diese Codebibliothek war für ein Betriebssystem. Und irgendein Gerät verwendet nun dieses Betriebssystem mit seiner Sicherheitslücke. Ab diesem Punkt weiß niemand mehr, dass er diesen schadhaften Code verwendet.
Software wird aus unterschiedlichen Modulen zusammengestellt. Wenn eines oder mehrere dieser Module Sicherheitslücken aufweisen, dann werden die auch in die neue Anwendungssoftware übernommen. Sollte eine solche Sicherheitslücke in einem Modul gefunden und eine Sicherheitswarnung samt Patch herausgegeben werden, dann erreicht dieser Patch oft aber nicht die Anwendungssoftware. Denn die Entwickler der Anwendungssoftware wissen oftmals gar nicht mehr, welche Module sie überhaupt eingesetzt haben. Und selbst wenn in einem Modul eine Sicherheitslücke gefunden und geschlossen wurde, passiert es gar nicht so selten, dass Entwickler auf eine ältere, fehlerhafte Version dieses Moduls zurückgreifen und so den eigentlich schon beseitigten Fehler trotzdem in ihre Anwendungssoftware einbauen. Shlomi Obermann spricht da auch gern von einer Fehlerwelle und weil es gleich 20 Sicherheitslücken waren, von Ripple 20.
You can see the Ripple 20 vulnerabilities.
Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, können Sie diese Welle von 20 Sicherheitslücken in medizinischen Geräten sehen. Auch wenn Sie bei sich zu Hause oder in Ihrem Unternehmen das Licht einschalten oder den Wasserhahn aufdrehen. Sie werden fast überall feststellen, dass Geräte, insbesondere im Internet der Dinge, von dieser Welle betroffen sind. Deshalb nehmen wir an, dass nicht nur die Geräte betroffen sind, bei denen der Fehler bestätigt wurde, sondern alle verdächtigen Geräte unterschiedlicher Hersteller.
Über 100 betroffene Hersteller von unterschiedlichen Elektronikprodukten mit eingebetteten Systemen haben Shlomi Obermann und seine Kollegen bisher ausfindig gemacht. Und auch wenn die gefundenen Sicherheitslücken nun geschlossen werden, dass sie wirklich verschwinden und nicht doch als Zombie überleben, ist dadurch nicht garantiert. Auf der DEFCON-Konferenz wurden viele solcher Sicherheitslücken vorgestellt und diskutiert. Damit sollte nicht den Anwendern Angst eingejagt werden, sondern die Notwendigkeit eines besseren Sicherheitskonzeptes vor Augen geführt werden, meint Shlomi Obermann.
Also, da haben die Hersteller und ihre Lieferanten noch eine Menge zu tun, denn Sicherheitslücken sind auf der DEFCON und Black Hat gleich mehrere Dutzend vorgestellt worden. Aber das hat ja auch Tradition, oder Peter?
Ja klar, denn die beiden Veranstaltungen, die gelten ja einfach als die Top-Hacker-Konferenzen. Wobei, eins muss man sehen, die Black Hat ist ja eher inzwischen ja so eine eigentliche Sicherheitskonferenz. Die hat ja eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Seit 2005 das Medienunternehmen CMP die Konferenz gekauft hat, ist die Black Hat eben keine Hacker-Konferenz mehr wie den Jahren zuvor. CMP heißt übrigens inzwischen United Business Media und CMP hat Workshops und verkauft ziemlich teure Trainings und deshalb hat die Black Hat auch sehr stark eben dann diesen Charakter eines Sicherheitsevents bekommen. Und insbesondere an den Workshops nehmen unglaublich viele Sicherheitsverantwortliche aus den Unternehmen teil. Die Referenten, die da auftreten, die kommen dann zum Teil auch wirklich aus dem Verteidigungsministerium, zum Teil von Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten.
Und wie unterscheiden sich da Black Hat und DEFCON?
Also bei der DEFCON geht es dann stärker um Angriffsstrategien und zugrunde liegende Sicherheitslücken. Und die ist auch stärker auf die Präsentation spektakulärer Hacks ausgerichtet. Also was die Black Hat inzwischen als Konferenz mit großem Workshop-Anteil für Sicherheitsverantwortliche vor allen Dingen eben in den Unternehmen ist, das ist die DEFCON dann für Hacker. Und sie ist eben eine Konferenz für die Community. Und beide fanden in diesem Jahr Corona-bedingt eben nur rein virtuell, also wirklich nur online statt.
Seit April ging ja die Parole um, DEFCON is cancelled. Wie ist denn der virtuelle Ersatz angenommen worden?
Viel, viel besser als gedacht. Rund um die Videovorträge fanden enorm viele Videokonferenzen statt. Teilweise haben die sich auch während der Vorträge erst so verabredet. Also ich habe auch mit einigen Vortragenden spontane Videokonferenz verabredet, die wir dann beispielsweise ein, zwei Stunden später gemacht haben. Und dass virtuelle Formate weniger Spontaneität erlauben, also dieses Vorteil hat, denke ich, die DEFCON wirklich ganz, ganz gründlich widerlegt.
Die Warnung vor den Zombie-Sicherheitslücken ist ja so eine Art übergeordnete Botschaft, die vor allen Dingen sehr stark von der DEFCON-Konferenz ausging. Wie breit angelegt waren denn in diesem Jahr die Präsentationen konkreter Hacks?
Also sehr breit und zwar viel breiter, als man es von einer virtuellen Konferenz ursprünglich mal so erwartet hat. Also da gab es keinen Unterschied zur Präsenz DEFCON. Es ging beispielsweise um die Frage, wie 3D-Drucker eingesetzt werden können, um biometrische Kontrollsysteme zu umgehen. Oder wie Webcams, vor allen Dingen, wenn sie als Überwachungskameras eingesetzt werden, eben leicht und komfortabel gehackt werden können. Oder es ging um das Hacken von Geldautomaten. Und zwar von Geldautomaten mit dem neuen Windows 10 Betriebssystem. Also das war wirklich neu. Es ging um Seitenkanalattacken mit KI. Unterstützung. Oder es ging auch darum, Clouds zu hacken. Also das waren wirklich breit angelegte Themen, die aber vor allen Dingen eines eben deutlich gemacht haben, dass wir mit Sicherheitslücken leben müssen. beim Programmieren und Entwickeln, da passieren nun mal Fehler. Aber wir haben dem noch nicht richtig Rechnung getragen. Das heißt, wir haben noch keine Sicherheitslückenkultur entwickelt. Und da liegt das Problem. Je stärker der Alltag der Menschen digitalisiert wird, desto größere Wirkungen haben eben auch Sicherheitslücken. Und deshalb müssen die durch sorgfältiges Testen gefunden und geschlossen werden. Und genau das machen wir eben nicht. Und da ist die Botschaft vor allen Dingen der DEFCON sehr klar. Wenn wir nicht endlich einen vernünftigen Umgang mit Sicherheitslücken entwickeln, dann gehen wir sehenden Auges in die Katastrophe.
Über die Sicherheitskonferenzen Black Hat und DEFCON sprach ich mit Peter Wächering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Der Jubel war groß, als mitten im Juli der Europäische Gerichtshof das Privacy Shield genannte Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union kippte, das ja bislang den Datenaustausch zwischen den Ländern regelte und für ein angemessenes Schutzniveau der Daten von EU-Bürgern auch in den USA sorgen sollte. Weil es dazu aber nicht taugte, wurde es eben kassiert. Nicht kassiert hingegen wurden die sogenannten Standardvertragsklauseln. Sie verpflichten Datenverarbeiter jenseits der EU-Grenzen, auch im Ausland für ein Schutzniveau zu sorgen, das dem innerhalb der Gemeinschaft nicht nachsteht. Genau auf diese Standardvertragsklauseln versuchen sich nun etliche Unternehmen zu berufen, um ihre Geschäfte weiterführen zu können. Auch Google beispielsweise bezieht sich seit Mitte August auf genau diese Standardvertragsklauseln. Doch kann das angesichts der Aktivitäten US-amerikanischer Geheimdienste überhaupt funktionieren? Das habe ich Marit Hansen, die oberste Datenschützerin von Schleswig-Holstein, gefragt.
Das weiß ich nicht, wie es genau funktionieren soll, das muss Google ja beantworten, aber Privacy Shield war vorher die Rechtsgrundlage, die Google sich ausgesucht hatte und das ist gekippt, das geht nicht mehr, wer noch mit Privacy Shield argumentiert, argumentiert falsch, solche Dienste nicht mehr verwenden. Jetzt kommt der Trick, was nimmt man dann, wenn das eine nicht mehr geht? Man nimmt Nummer 2 auf der Liste und das sind die Standarddatenschutzklauseln und die sind noch nicht gekippt wie der Privacy Shield, das steht auch extra in dem Urteil drin, die gibt's also noch. Allerdings dieselben Argumente, die beim Privacy Shield dazu geführt haben, dass der nun gekippt wurde, die gelten natürlich auch bei den Standardvertrags- oder Standarddatenschutzklauseln. Und da bin ich sehr gespannt, wie Google das machen möchte.
Ja, da müssen wir erstmal darüber reden, wie denn überhaupt diese Standarddatenschutzklauseln funktionieren.
Also, es ist immer so, es gibt einen Datenexporteur und einen Datenimporteur. Das steht auch so dann in diesen Verträgen drin. Das sind also Standardverträge. Und die sollen gewährleisten, übrigens nicht nur für die USA. Die sind für weltweiten Datentransfer gemacht worden, auch schon Anfang der 2000er, 2010, also schon sehr alt. Diese funktionieren so, dass da bestimmte Zusicherungen durch Verträge geleistet werden und dann muss der Datenimporteur, in dem Fall ist das also Google oder ein anderes amerikanisches Unternehmen, garantieren, dass es auch den Weisungen des Datenexporteurs, also des europäischen Unternehmens, nachkommt. Also der Europäer sagt, bitte meine Daten selbstverständlich datenschutzkonform speichern, verwalten, gegen unberechtigte Zugriffe schützen, Punkt. So, und der Datenimporteur, der muss das dann auch machen. Und da steht da drin, zum Beispiel gibt es eine Klausel und da muss der Datenimporteur, also das amerikanische Unternehmen, sogar unterschreiben, dass er seines Wissens keinen Gesetzen unterliegt, die ihm die Befolgung dieser Anweisungen und die Einhaltung der Pflichten unmöglich machen. Das sehe ich jetzt mit einem großen Fragezeichen, denn die Gesetze, um die es ging beim Privacy Shield, die gibt's ja in jedem Fall. Also die geheimdienstlichen und anderen staatlichen Zugriffsmöglichkeiten, die zum Beispiel FISA oder Patriot Act, Cloud Act oder sowas beinhalten.
Das heißt, aus Ihrer Sicht sind amerikanische Unternehmen gar nicht in der Lage, diesen Standarddatenschutzklauseln zu entsprechen, wenn sie Daten in den USA verarbeiten?
Wenn das genau so wäre, dann hätte der EuGH das vermutlich auch gesamt mitgekippt. Stattdessen hat er hier noch eine Öffnung gelassen, denn möglicherweise, und für viele Einzelfälle kommen mir da auch Ideen, kann man durch ganz andere Methoden und Mechanismen dazu beitragen oder sogar garantieren, dass dieser Zugriff faktisch eben unmöglich wird. Beispielsweise, wenn die Daten zwar personenbezogen sind, aber schon verschlüsselt werden, bei dem amerikanischen Dienstleister dort in der Cloud zum Beispiel verschlüsselt sind, der hat gar keine Chance, auf den Klartext ranzukommen, weder der Anbieter noch eine staatliche Behörde, dann werden die Standard-Datenschutzklauseln in dem Punkt vermutlich erfüllt. Ähnlich mit bestimmten Zugriffsbeschränkungen, vielleicht gehen Datenteilungen, also bestimmte Aufteilung der Daten, sodass mit diesem Zugriff gar nicht mehr sinnvoll gearbeitet werden könnte. Das bedeutet, der Datenimporteur, also die Amerikaner, haben mit ihrem Unternehmen solche technischen Gestaltungsmöglichkeiten genutzt, dass faktisch dieser Zugriff gar nicht stattfinden kann. Dann könnte es erfüllt sein. Aber es kommt darauf an, im Einzelfall.
Das heißt also, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es durchaus möglich ist, wenn man verschlüsselte Daten irgendwo in einer Cloud, die aber physisch tatsächlich in den USA beheimatet ist, dass das in Ordnung ist, weil es sich um verschlüsselte Daten handelt?
Richtig, das wäre eine Möglichkeit. Wieder, es kommt darauf an, auch wie gut ist die Verschlüsselung und liegt im Endeffekt nicht doch alles entschlüsselt nachher vor, wenn zum Beispiel der amerikanische Dienstleister damit arbeitet. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Anwendungen der Fall. Das bedeutet, der muss bei den meisten Anwendungen auf den Klartext zugreifen und damit ist natürlich der Schutz weg.
Nun ist es ja so, dass das Unternehmen, das die Daten zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien verarbeiten will, diese Standarddatenschutzklauseln unterschreiben muss. Wenn ich aber der Auftraggeber bin hier in Europa und mich darauf verlasse, bin ich dann mit in der Haftung, obwohl das ausländische Unternehmen diese Standarddatenschutzklauseln unterschrieben hat?
Der Verantwortliche, das ist aus Datenschutzsicht der hier in Europa ist, ist auch der Verantwortliche. Das bedeutet, er ist verantwortlich dafür, was da passiert und er kann nicht einen Dienstleister nehmen und sich blind machen gegen das, was dort passiert. Er hat also auch den Auftrag und die Verpflichtung, das zu überprüfen, also eine Plausibilitätskontrolle mindestens, vielleicht mehr zu machen. Und auch der Auftraggeber, also wieder derjenige in Europa, der kennt ja nun das Urteil, weiß, das ist schwierig mit irgendwelchen Zugriffsmöglichkeiten. Der muss sich kümmern, der muss es hinterfragen. Also er darf sich nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel Google sagt, Privacy Shield ist out, wir nehmen Nummer 2, ihr seid jetzt safe. Da gehört ein Fragezeichen dran, da muss man nachfragen. Man darf also nicht so tun, als ob dann alles in Ordnung ist und man ist raus. Also bis hin zum Bußgeld, man ist vollständig drin.
Das ist allerdings dann für einen Auftraggeber, der hier in der Europäischen Union sitzt, ein ziemlich hohes Risiko, zumal diese Verträge ja oft auch unter dem Recht des anderen Landes gemacht werden.
Ja, diese Datenschutzregeln sind ja dann genormt, also der Teil des Gesamtvertrags der Dienstleistung, der kann dann nicht mit einem falschen Rechtsstand sozusagen laufen. Aber man darf sich natürlich nicht ausruhen mit, jeder Einzelne wird sich schon kümmern und im Endeffekt hat sich keiner gekümmert. Alle haben jetzt ja dasselbe Problem. Und das bedeutet aber auch, dass für alle jetzt auch die Lösung überlegt werden, sicherlich einzelfallmäßig, aber doch dann Muster einzelfallmäßig. Also das bedeutet, für diese Branche oder für diesen Zweck ist das eine typische Lösung. Aber nicht nur mit so machen wir möglich, was in der Vergangenheit passiert ist. Also wir heilen sozusagen, was juristisch gerade angeschossen ist, sondern man muss sich schon überlegen, wie gestaltet man die Dienste um. Und das kann so weit gehen, dass man auf diesen Dienstleister verzichten muss. Das bedeutet aber auch, wer dann nicht mehr den Markt in diesem Fall übernehmen kann, also seine Marktanteile deswegen nicht realisieren kann, der macht natürlich was frei. Also ich sehe hier großes Innovationspotenzial und ich kenne auch schon sehr viele europäische Firmen, die schon immer bessere Lösungen hatten, aber den Fuß in den Markt gar nicht bekommen haben, weil immer der Dienst der anderen vielleicht gratis oder sogar oder irgendwie jedenfalls besonders günstig war. Es war immer günstiger, dann doch das, naja, ein bisschen datenschutzschmutzige Geschäft, den Dienstleister zu verwenden. Es ist also jetzt eine bessere Möglichkeit, auch für andere Dienstleister nochmal anzubieten, warum sie datenschutzkonform sind und warum sie die bessere Wahl sind. Ich denke, da ist Bewegung im Markt.
Dennoch ist es ja so, dass viele Unternehmen einfach aufgrund ihrer Handelsbeziehungen auch zu anderen Unternehmen in den USA darauf angewiesen sind, dass sie Daten mal hier, mal dort erstens halten und zweitens auch verarbeiten. Das heißt, eigentlich muss doch hier eine politische Lösung jetzt kommen, die sowohl europäische als auch amerikanische Unternehmen zumindest in einen rechtssicheren Raum stellen wird.
Ohne politische Lösung geht es nicht. Also es muss für alle internationalen Datentransfers, wenn es um personenbezogene Daten geht, irgendetwas gefunden werden. Aber da lassen Sie uns nicht nur die USA anschauen, sondern auch mit anderen Staaten hat natürlich die EU, haben einzelne Unternehmen sehr enge Beziehungen. Und da gehört jetzt auch das Brennglas drauf. Wir müssen schauen, wie ist das zum Beispiel mit, ist es möglich für europäische Bürgerinnen und Bürger, dass sie einen Rechtsschutz haben, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können, wenn denn auf ihre Daten zugegriffen wurde und ein Missbrauch passiert ist durch solche staatlichen Stellen. Also wie kann man sich dann schützen als Europäer? Wie kann einem das auch transparent gemacht werden, dass so ein Zugriff da ist? Und das machen viele der Staaten doch für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Also die Amerikaner haben Rechte gegenüber ihrem Staat. Aber das wird den Europäischen und den anderen Nicht-Amerikanern nicht gewährt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass da auch mal Entgegenkommen aus den USA signalisiert werden könnte. Aber ob das denn schon alles rettet, da wird man auch noch mal genau hinschauen.
Wie geht es weiter mit dem transatlantischen Datenaustausch? Darüber sprach ich mit Marit Hansen vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12258.
Wir in Bayern haben eine Staatsform, die heißt Freistaat. Wenn wir wählen gehen, tun wir das freistaatlich und dabei kommt meistens nichts anderes dabei heraus, als dass der Freistaat halt der Freistaat bleibt und eine Regierung so tut, als tat sie regieren. Jetzt, wo ich am Wochenende mit der Angie zwischen die Roboter in unserer Roboterhalle stehe, fragt mich die Angie, wie wohl die Roboter wählen taten, wenn sie wählen könnten. Es muss schon um was gehen, was die Roboter auch interessiert. Und schon hält sie eine kleine Ansprache und instruiert die Roboter, sich zu entscheiden, ob sie neue Kniesensoren haben wollen oder nicht. Also Sensoren gegen Stolpern. Dazu muss man wissen, dass wir am Samstag oft erleben, dass bestimmte Roboter hinken, torkeln und auch einmal umfallen. Die allermeisten aber gingen wie eine Eins. Das Ergebnis haben wir nicht auszählen müssen. Die Roboter haben das in einer Millionsten oder Milliardsten Sekunde selber gemacht. Nur 11% sind für neue Kniesensoren gegen Stolpern. Also mehrheitlich abgelehnt. War auch nicht anders zu erwarten, oder? Und gut, dass es bei uns in Bayern keine Wählerbeeinflussung gibt wie in Amerika, sage ich zu Angie. Da ruft der Herr Singh an, unser Chefprogrammierer, hat wieder alles mitgehört. Macht die Wahl noch einmal. Machen wir es halt noch einmal. Wollt ihr Roboter-Deppen neue Anti-Stolper-Sensoren haben oder nicht? Diesmal müssen sie ein bisschen länger nachdenken und dann kommt das Ergebnis. 77% wollen neue Kniesensoren von der neuen Regierung haben. Du auch? Frage ich den Gelenkigsten von die Roboter, wo deine Gelenke doch so gut sind und du nie hinfällst. Ja, freilich, sagt der gelenkige Roboter. Ja, und warum hast du so gewählt? Und er druckt aus seinem Bauch ein paar Programmierzeilen aus. Deswegen, das ist neuer Code, sagt der Roboter. Jetzt sind mir persönlich Wochenendpersonal und keine Programmierer, aber die Angie, naiv wie sie ist, fragt den schlaksigen Roboter, ob der Code vielleicht ein Zuckerl ist. Und ob das ein Zuckerl ist, sagt der Roboter. Und dafür tun wir alles. Auch uns die Knie kaputt machen. Schau an, da sind die Roboter wahlmanipuliert worden. Mit einem Zuckerl vom Herrn Singh.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei erstmals künstliche Kinderpornografie eingesetzt. Das ist die erste Meldung im Info-Update heute von und mit Michael Stang.
Eine Gesetzesnovelle im Frühjahr hatte in Deutschland den Einsatz künstlich erschaffener Fotos und Videos bei polizeilichen Ermittlungen ermöglicht. Nun hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen erstmals derartiges Material eingesetzt. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers wurde das computergenerierte Material bei den Ermittlungen zum Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach eingesetzt. Auf diese Weise versuchten die Ermittler, das Vertrauen der Täter in Chatgruppen zu gewinnen und Zugang zu den kriminellen Ringen zu erhalten.
Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Sicherheitskatalog veröffentlicht.
In Deutschland sollen für den Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen künftig strenge Sicherheitsauflagen gelten. Das geht aus dem neuen Sicherheitskatalog hervor, den die Bundesnetzagentur gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Bundesdatenschutzbeauftragten diese Woche vorgestellt hat. Das Papier sieht unter anderem die Zertifizierung kritischer Komponenten vor. Zudem sollen von Herstellern und Systemlieferanten Vertrauenswürdigkeitserklärungen eingeholt werden.
Instagram will die Identitäten hinter auffälligen Nutzerkonten prüfen.
Die zum Facebook-Konzern gehörende Plattform Instagram hat diese Woche in ihrem Blog angekündigt, künftig Nutzerkonten mit auffälligem Verhalten und ungewöhnlicher Abonnentenstruktur zu überprüfen. Ungewöhnliche Accounts könnten etwa jene sein, bei denen sich die Mehrheit der Abonnenten in einem anderen Land befindet. Ebenso soll Hinweisen auf eine Automatisierung nachgegangen werden, was ein Merkmal von Bots sein könnte. Die Besitzer der Accounts müssen dafür etwa eine Kopie von ihrem Ausweis einschicken und zum Abgleich unter Umständen noch ein Selfie von sich anfertigen. Wer der Aufforderung, sich zu identifizieren, nicht nachkomme, müsse mit Sanktionen oder der Deaktivierung des Kontos rechnen.
New Yorks U-Bahn bittet Apple wegen der Maskenpflicht um eine Alternative zu Face ID.
Der Chef der New Yorker Verkehrsbetriebe, der Metropolitan Transportation Authority, hat sich schriftlich an Apple-Chef Tim Cook gewandt. In dem Brief bittet er, iPhone-Nutzern eine Alternative zum Entsperren ihrer Smartphones mit Apples Gesichtserkennung Face ID anzubieten. Der Grund? Viele U-Bahn-Kunden würden ihre Masken auf den Bahnsteigen sowie in Bahnen und Bussen abnehmen, um ihre iPhones freizuschalten.
Der Browser Google Chrome soll keine kompletten URLs mehr anzeigen.
Bei der neuen Version Chrome 86 ab Ende August soll nur noch der Domainname statt der vollen URL in der Adresszeile angezeigt werden. Damit soll geprüft werden, ob diese Maßnahme gegen Phishing hilft, weil Nutzern ein deutlicherer Blick auf die Domain geboten wird, schreibt das Chrome-Sicherheitsteam in einem diese Woche veröffentlichten Chromium-Blogbeitrag.
TikTok sammelte offenbar Gerätedaten von Android-Nutzern.
Recherchen des Wall Street Journals haben bisher unbekannte Datensammlungen durch die zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende App TikTok aufgedeckt. Demnach soll die Android-Version der Kurzvideo-App die sogenannten MAC-Adressen der verwendeten Smartphones abgerufen haben.
Der US-Bundesstaat Michigan will eine Fahrspur für autonome Autos einrichten.
In Michigan soll auf einem Highway eine Spur eingerichtet werden, die ausschließlich von selbstfahrenden Autos befahren werden darf. Der Korridor soll rund 64 Kilometer lang werden und Detroit mit Ann Arbor verbinden. An der Strecke liegt auch die Universität von Michigan, die das Testgelände M-City betreibt, wo unter anderem der Autohersteller Ford seine Technik zum automatisierten Fahren erprobt.
Sternzeit 15. August, Erosita und der heiße Röntgenhimmel. Vor gut einem Jahr startete in Baikonur das russisch-deutsche Weltraumobservatorium Spektra-RG zur Erkundung der energiereichen kosmischen Röntgen- und Gammastrahlung. Hauptinstrument ist das am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching entwickelte Röntgenteleskop Erosita, das den gesamten Himmel mit bislang unerreichter Genauigkeit beobachten soll. Ein ähnliches Instrument war bereits Ende der 1990er Jahre für den Satelliten Abrixas gebaut worden. Damals führte ein Konstruktionsfehler in der Batterie aber schon kurz nach dem Start zu einem Ausfall des Satelliten. Spektra-RG bewegte sich nach dem Start binnen mehrerer Wochen an seinen Einsatzort in rund 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde. Dort heben sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde nahezu auf. Der Satellit umrundet ziemlich ortsfest gemeinsam mit der Erde die Sonne und tastet so innerhalb eines halben Jahres jeweils den gesamten Himmel ab. Seit Anfang Dezember vergangenen Jahres scannen die 7 parallel ausgerichteten Teleskope den Röntgenhimmel ab. Eine erste vollständige Durchmusterung ist inzwischen fertig. Zwar dauert die detaillierte Auswertung der Daten noch an, doch wurde die erhoffte Empfindlichkeit offenbar weitgehend erreicht. Über weite Bereiche fand Erosita schon im ersten Durchgang gut 6-mal so viele Einzelquellen wie der deutsche Röntgensatellit ROSAT in den 90er Jahren. In den kommenden Jahren soll Erosita noch 7 weitere Male den gesamten Himmel erfassen.
Das war Computer und Kommunikation. Durch die Sendung begleitete sie Manfred Kläuber.